Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bleibe lieber hier unten, um euch besser zu sehen und näher an euch zu sein. Vielen Dank an Marion und Michael, an Niklas, an Christina und Lise Vinies und Andreas. Habe ich jemanden vergessen? Nein, habe ich. Das war das Team, das sich dieses Jahr bei der Steva um die Pfadfinder gekümmert hat. Und die haben das mit Bravour geleistet. Neben einem Pastor, der versprochen hat, sie zu unterstützen und während der Zeit krank geworden ist. Von daher vielen Dank nochmal. Herzlich willkommen an alle, die da sind. Diejenigen von euch, die eine Bibel dabei haben, lade ich ein, die Bibel aufzuschlagen. Ich möchte am Anfang einen etwas längeren Textabschnitt mit euch lesen. Ich habe mich bewusst für die Hoffnung für alle Übersetzung entschieden, die ja ein etwas moderneres Deutsch bevorzugt und den Text in einer Sprache wiedergibt, die ein bisschen näher ist als die Sprache Luthers. Ich möchte mit euch das erste Samuelbuch Kapitel 1 lesen. Das erste Samuelbuch Kapitel 1. Und ich habe mir überlegt, ich lese das ganze Kapitel. Ich lese das ganze Kapitel vor und dann wissen wir, worum es geht in der heutigen Predigt. In Ramah, einem Ort im Bergland von Ephraim, wohnte ein Mann namens Elkana. Sein Vater hieß Jeroham, sein Großvater Elihu und Elihu wiederum stammte von Tohu ab, der ein Sohn Zufs war. Elihu hatte seinerzeit schon im Gebiet von Ephraim gelebt. Elkana hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hannah und die andere Penina. Penina hatte schon einige Kinder und Hannah aber keine. Jedes Jahr reiste Elkana mit seiner ganzen Familie zum Heiligtum nach Silo, um dem allmächtigen Gott ein Opfer darzubringen und ihn anzubeten. Zu jener Zeit versahen Hophni und Phinehas in Silo den Priesterdienst. Sie waren Söhne Elis, des alten Priesters. Und jedes Mal, wenn Elkana sein Opfer dargebracht hatte, kam die ganze Familie zu einem Festessen zusammen. Elkana schnitt das Fleisch der geopferten Tiere in gleiche Stücke und teilte sie aus. Penina erhielt Fleisch für sich und jedes ihrer Kinder. Hannah aber bekam die doppelte Portion. Denn Elkana liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher Kinder versagt hatte. Stets begann Penina dann, Hannah mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Penina verletzte Hannah mit ihrem Spott so sehr, dass sie vor Ärger und Traurigkeit nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Hannah, warum weinst du? Fragte Elkana dann. Du isst ja gar nichts. Bist du so traurig, weil du keine Kinder hast? Bin ich dir denn nicht viel mehr wert als 10 Söhne? Versuchte er sie zu trösten. Eines Tages, als Hannah wieder einmal nur mit Mühe und einige Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich von der anderen zurück und ging zum Heiligtum. Dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos. Unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn, allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend, wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mit deinem Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir hergehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. Hannah betete sehr lange. Das fiel Eli auf und er beobachtete sie. Ihre Lippen bewegten sich, die Worte aber waren nicht zu hören, weil Hannah leise betete. Eli hielt sie für betrunken und fuhr sie an. Wie lange willst du eigentlich noch betrunken hier herumlungern? Geh und schlaf erst einmal deinen Rausch aus. Aber nein, nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, widersprach Hannah. Ich bin nur sehr, sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Wirklich, ich habe nur aus lauter Verzweiflung so lange gebetet. Da antwortete Eli: Geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Hannah verabschiedete sich und sagte: Behalte mich in guter Erinnerung. Erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen und man sah ihr an, wie glücklich sie war. Am nächsten Morgen standen Elkanah und seine Familie früh auf. Sie beteten noch einmal im Heiligtum und kehrten dann nach Rama zurück. Als Elkanah mit Hannah schlief, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie wurde schwanger und brachte noch im selben Jahr einen Sohn zur Welt. Ich habe Gott um einen Sohn gebeten, sagte sie und nannte ihn daher Samuel, von Gott erbeten. Im nächsten Jahr zog Elkanah wieder mit der ganzen Familie nach Silo. Er wollte ein besonderes Opfer darbringen, das er dem Herrn versprochen hatte. Nur Hannah blieb zu Hause. Sie sagte zu ihrem Mann: Sobald ich den Jungen nicht mehr stillen muss und er etwas selbstständig geworden ist, werde ich ihn mitnehmen zum Heiligtum des Herrn und ihn für immer dort lassen. Tu, was du für richtig hältst, erwiderte Elkanah. Bleib ruhig zu Hause, bis der Junge etwas größer ist. Hoffen wir, dass der Herr dann auch einlöst, was er dir für unseren Sohn versprochen hat. So blieb Hannah zu Hause und stillte ihren Sohn, bis er entführt war. Als Samuel einige Jahre alt war, nahm seine Mutter ihn mit nach Silo. Obwohl er noch sehr jung war, wollte sie ihn nun im Heiligtum Gottes lassen. Als Opfergaben brachte sie 3 Stiere mit, dazu einen Sack Mehl und einen Schlauch Wein. Nachdem Elkanah und Hannah einen der Stiere geopfert hatten, brachten sie den Jungen zu Eli. Herr, erinnerst du dich noch an mich? Fragte Hannah. Ich bin die Frau, die vor einigen Jahren hier stand und gebetet hat. Um diesen Jungen habe ich damals gefleht. Und der Herr hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum ich bat. So will ich auch nun mein Versprechen halten. Ich gebe Samuel dem Herrn zurück. Sein ganzes Leben lang soll er Gott gehören. Danach warfen sie sich nieder und beteten den Herrn an. Und ich möchte noch einen Text vorlesen im Kapitel 2, 18 bis 21 und dann so viel des Lesens. Der junge Samuel diente im Heiligtum des Herrn und trug bereits das leinende Priestergewand. Jedes Jahr nähte ihm seine Mutter ein neues Obergewand und brachte es mit, wenn sie mit ihrem Mann zum jährlichen Opfer nach Silo kam. Bevor sie wieder heimkehrten, segnete Eli die Eltern Samuels. Und er sagte zu Elkanah: Möge der Herr dir und deiner Frau noch weitere Kinder schenken als Ersatz für diesen Jungen, den ihr ihm zurückgegeben habt. Und wirklich, der Herr schenkte Hannah noch 3 Söhne und 2 Töchter. Samuel aber wuchs auf als Diener des Herrn. Jetzt habe ich eine Frage an euch, keine rhetorische Frage, und werde mir ein paar Leute rauspicken. Wenn jemand die Frage von sich aus beantworten möchte, darf sich melden. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet vor Gott, was würdet ihr euch wünschen? Ein Wunsch. Und bitte nicht, ich möchte in den Himmel gehen oder die Bibel besser verstehen. So, das sind gute Wünsche und das nehme ich euch ab. Aber ja, bitte.
Das war genau der Wunsch.
Alles klar, gut. Alles klar, in Ordnung. Gut. Francesc, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Fußballer zu werden. Das ist mal ein Wunsch. Stefano, ein Wunsch frei. Gutes Auto. Sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt, was die anderen sind. Jakubina, ein Wunsch frei.
Ein Haus in Italien.
Ein Haus in Italien. Gut, da komme ich mit. Tascha, ein Wunsch frei. Ich habe es nicht gehört. Gute Noten in der Schule. Janika. Dein Papa.
Weisheit.
Im zahntechnischen Bereich, oder? In allen anderen Nebenbereichen.
Lebens,
genau. Ihr zwei. Ein gemeinsamer Wunsch. Ladies first. 3 Monate Auszeit. Zeit. Nicola.
Gemeinschaft.
Mit wem? Einmal in der Woche oder öfters?
Immer.
Okay. Du darfst als Letzter. Du, genau, du. Ja. Genau, du. Vor dir und hinter dir sitzt keiner.
30 Jahre zurück.
Und dann? Leben. Anders leben, als du gelebt hast?
Ja.
Ja, ein bisschen anders. Okay. Jeder von uns hat Wünsche. Viele Wünsche haben wir. Allein über die ersten 10-12 Verse dieses Kapitels können wir 2 Predigten halten. In der antiken Literatur, das wissen wir von den Leuten, die sich mit der Literatur beschäftigt haben, heißt es, dass die wichtigste Idee oder die wichtigste Botschaft eines Textabschnittes wird am Anfang des Kapitels beschrieben. Das heißt, die Leute hatten keine langen Einführungen gemacht, sondern ziemlich am Anfang wird gesagt, worum es geht. Es geht um eine Familie, es geht um einen Mann. Er lebt, er wohnt in dem Land Ephraim. Und schon von Anfang an wird uns das Dilemma beschrieben. Dieser Mann hatte 2 Frauen. Es war erlaubt. Es war legitim. Er hat nicht etwas gemacht, was die großen Vorbilder seiner Nation vor ihm nicht gemacht hätten. Denken wir an Abraham, geschweige denn vom Jakob zu reden. Nur Josef und Isaac, meiner Meinung nach, waren die Monogamen in der lange Liste der israelitischen Vorfahren. Viele hatten mehrere Frauen. Es ging nicht um Sexualität, es ging um ganz pragmatische Dinge. Es ging um Materielles. Das Erbe sollte weitergegeben werden. Und wenn eine Frau keine Kinder hat, war es legitim, eine zweite zu nehmen. Den Leuten damals ist überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass Kinderlosigkeit auch ein Problem des Mannes sein kann. Wenn eine Familie keine Kinder hatte, war die Frau schuld. Oder zumindest das Problem lag bei der Frau. Es sind religiöse Menschen, die gehen zu dritt Gottesdienst feiern. Skurril für unsere Vorstellungen. Ein Mann und seine zwei Frauen gehen feiern. Und man merkt, allein wenn wir den Text lesen, der Mann hat schlechtes Gewissen. Und das ist immer so. Wenn ein Mann zwei Frauen hat, ob legitim oder illegitim, er hat immer schlechtes Gewissen, in der Regel. Und wie versucht ein Mann, sein schlechtes Gewissen irgendwie zu beruhigen? Er denkt, die Frau tickt genauso wie er. Männer und Essen. Fleisch essen. In der damaligen Zeit haben nicht viele Leute Fleisch gegessen. Nicht so oft zumindest. Und das war eine gute Gelegenheit, bei dem Fest im Tempel Fleisch zu essen. Und man merkt, wie dieser Elkana seine Frau Hannah, die er über alles liebt, wie ein Mann behandelt und nicht wie eine Frau. Er glaubt, seine Bedürfnisse müssen wie die Bedürfnisse seiner Frau sein. Er steht auf viel Essen. Ist logisch, dass seine Frau genauso tickt. Ja, aber nein. Hannah hat die doppelte Portion des Fleisches gekriegt. Nur sie war überhaupt nicht in der Lage, das Stück Fleisch zu essen. Kennt ihr das? Wenn ihr Sorgen habt, wenn ihr beängstigt seid, wenn irgendwas in eurem Leben nicht in Ordnung läuft und ihr unter dauerhaftem Stress lebt, der Magen wie ein Knoten, man schafft es kaum, ein bisschen runterzuschlucken. Und da stellt euch mal vor, Hannah, vor diesem großen Teller voller Fleisch. Mit ausgeheulten Augen. Das Buch 1. Samuel beginnt mit einer Familiendrama und zeigt uns auf eine sehr spannende Art, dass das Leben der Israeliten in der glorreichen Zeit des König Davids, das 1. und das 2. Buch Samuel, erzählen die Geschichte von David. Und später von seinen Nachkommen. Diese glorreiche Zeit war eine Zeit, wo in den einzelnen jüdischen Familien, israelitischen Familien, eine Menge Baustellen gab. Mein Thema heute ist sehr optimistisch. Ich will jetzt nicht ins Pessimistische rübergehen. Aber ich möchte etwas deutlich machen. Das glorreiche Bild einer Gemeinde, das glorreiche Bild einer Gruppe von Menschen, einer Nation, kann manchmal sehr trügerisch sein. Weil das, was auf der kollektiven Ebene sehr glänzend und glorreich ist, widerspiegelt sich nicht immer auf eine persönliche, familiäre Ebene. Und als Pastor weiß ich das ganz genau. Deswegen beginnt das 1. Buch Samuel mit einer persönlichen, familiären, traumatischen Geschichte. Um uns deutlich zu machen, dass auch in dem Volk Gottes, dass auch bei den Israeliten, auch da, wo die Leute geopfert haben und ihre Sünden bekannt haben, Menschen unterwegs waren, zum Tempel hin, vom Tempel zurück, die oft mit verweinten Augen unterwegs waren. Wenn die Wünsche in Erfüllung gehen, so heißt meine Predigt heute Morgen. Nicht weit weg von hier, in Garching, gibt es eine Car-Rental-Station, sagt man, Auto-Ausleihstation von Six, bitte, Automiet, Vermietung. Und da musste ich vor drei, vier Jahren mit einem fremden Auto hin, hat mich ein Kollege gebeten, sein Auto dort abzugeben. Hat ein bisschen Zeit, ich habe die Autovermietungsstation gefunden, aber musste kurz warten. Und neben der Vermietungsstation ist ein großes Gebäude, so riesengroß. Da war eine junge Dame, Angestellte bei der Six. Und ich habe sie gefragt, was ist das für ein Gebäude? Es ist eine Firma hier, da haben sie so richtig großes Gebäude hingestellt. Wer sind die Nachbarn? Sagte, wissen Sie das nicht? Sagt, nein, ich weiß es nicht. Erzählen Sie es mir. Sagte, das ist die größte, eine der größten Kliniken, In-vitro-Kliniken in ganz Bayern. Hier kommen Leute aus ganz Bayern und auch außerhalb Bayerns. Frauen und Männer, die Kinder bekommen wollen, aber sie können es nicht. Und hier werden sie behandelt. Das ist die Klinik, sagte sie, wo die Wünsche in Erfüllung gehen. Hanna hatte keine In-vitro-Klinik um die Ecke. Bei Silo gab es auch keinen Tempel. Es gab eine Stiftshütte. Man muss sich vorstellen, ein etwas größeres Zelt. Und sie geht dorthin und betet. Von ihrer Kontrahentin wurde sie permanent gehänselt und verletzt. Ihr Mann hat sie nicht verstanden. Statt Verständnis hatte ihr Fleisch gegeben. Nicht unbedingt das, was sie brauchte. Und dann geht sie in die Stiftshütte, ins Haus Gottes. Und dort wartet auf sie der Prediger, der Vereinigungspräsident, der Generalkonferenzpräsident. Es wartet dort auf sie eine geistliche Person. Und dieser Mann, der keine Brille trägt, aber Brille gerne vertragen hätte, er guckt auf diese Frau, wie sie betet. Die Lippen bewegen sich. Und die erste Reaktion, die ihm in den Sinn kommt, nach einer Weile ist, diese Frau sei betrunken. Ich frage mich, warum denn? Wie komme ich überhaupt auf so eine Idee, dass jemand, der inniglich, inbrünstig betet, natürlich ohne laut zu schreien, betrunken sein sollte? Ganz einfach. Seine eigenen Söhne, die auch Priester waren, waren oft betrunken. Er wusste ganz genau, der Priester, der hohe Priester in Israel, wusste ganz genau, was es bedeutet, in einer Familie zu leben, wo die eigenen Kinder Alkoholprobleme hatten. Und nicht nur das, Kapitel 2 und 3 werden noch weitere Geschichten erzählt. Die Psychologen würden heute sagen, das war die klassische Projektion. Das, was ich zu Hause erlebe, das, was ich bei meinen eigenen Kindern erlebe und nicht, ja, das sind erwachsene Männer, da kann ich nichts machen, und nicht in den Griff kriege, genau das vermute ich bei den anderen. Es könnte nicht schlimmer enden für Hannah, dass sie zu Hause Probleme hatte und nicht verstanden wurde, war das die eine Seite der Geschichte. Dass sie aber im Tempel, in der Stiftshütte, Entschuldigung, mit Unverständnis konfrontiert wurde von dem Hohepriester, der seine eigenen familiären Probleme auf sie übertragen hat. Das war das Höchste. Deswegen habe ich am Anfang meiner Predigt gesagt, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Dass Elkanah zwei Frauen hatte, war traurig. Dass Eli zwei Söhne hatte, Priester, die immer wieder betrunken waren, es war eine andere Geschichte. Und das war das Volk Gottes. Was Samuel aber, weil er ist der Schreiber dieser Geschichte, was Samuel an einen wichtigen Protagonisten hier in diesem Moment einbaut, ist es ist etwas Außergewöhnliches. Da antwortete Eli, Vers 17, geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Liebe Geschwister, liebe junge Leute, liebe Freunde, alle, die da seid, heute. Ich weiß nicht, wie es momentan in euren Familien ausschaut. Ich weiß auch nicht, welche Baustellen ihr habt. Und ihr wisst auch nicht, welche ich habe. Wir können Jahr für Jahr, Woche für Woche, Sabbat für Sabbat in die Stiftshütte gehen und zurück. Und das ist gut. Wir können religiöse Formen und Traditionen und Liturgien pflegen. Und das ist auch okay. Das ist auch gut. Wenn aber Gott in unser Leben nicht reingeht, wenn wir nicht die Sicherheit bekommen, den Zuspruch empfangen, dass der Herr des Himmels unsere Bitten, unsere inneren Sehnsüchte, die wir in unserem Herzen mittragen, erfüllt oder in Erfüllung bringt, dann ist alles andere umsonst. Und das war die wichtigste Botschaft, die Hanna mitgenommen hat nach Hause. Es ging hier nicht mehr um das große Stück Fleisch. Es ging hier auch nicht mehr darum, ob ihr Mann ihr Liebesbekundungen macht oder nicht. Auch die Art und Weise, wie der Hohepriester Eli mit ihr umgegangen ist, war für sie nicht das Allerwichtigste. Für sie war einzig und allein wichtig, dass der Herr, der allmächtige Gott, sich um sie kümmern wird. Ich stelle mir manchmal die Frage, welche Rolle spielt dieser große Herr im Himmel, den wir nie gesehen haben bis jetzt, die wir auf unterschiedliche Art und Weisen erleben, an denen wir auch manchmal zweifeln. Ich rede nur von mir. Nicht an seine Existenz. Nicht an seine Existenz. Zweifeln an die Tatsache, ob er in meinem Leben überhaupt wirken kann oder wirken möchte. Ich frage mich manchmal, ob dieser Gott des Himmels derjenige ist, der mein und dein Leben wirklich lenkt, beeinflusst und weiterleitet. Wahrscheinlich habe ich das irgendwann gesagt, hier bei einer Predigt, aber ich werde es gerne wiederholen. Als Adventist, ich rede nur von mir, habe ich jahrelang zwei Dinge durcheinander gebracht. Ich habe die adventistische Theologie, die Adventgemeinde, der adventistische Gottesdienst auf der einen Seite mit einer persönlichen Beziehung zu Gott auf der anderen Seite verwechselt. Ich dachte, wenn ich das eine habe, habe ich automatisch das zweite. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, bei mir hat das nicht funktioniert. Man kann das Religiöse haben, ohne das Geistliche wirklich zu besitzen. Versteht ihr, was ich meine? Und diese Erfahrung durfte Hanna machen. Luther, deswegen habe ich beide Bibel da, Luther übersetzt im Vers 19 der Text, den Originaltext auf eine spannende Art und Weise. Und ich möchte es jetzt aus der Lutherbibel vorlesen. 1. Samuel, Kapitel 1, Vers 19. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf. Und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkanah erkannte Hannah, seine Frau. Und der Herr gedachte an sie. Manche übersetzen sogar, der Herr erinnerte sich an sie. Ganz schwierige Übersetzung. Suggeriert der Gedanke, als ob Gott Hannah in den letzten, sage ich mal so, 10 Jahren vergessen hätte. War mit vielen anderen Themen beschäftigt. Auszug aus Ägypten oder was weiß ich noch. Und auf einmal, da, in Ephraim, seine Frau hat keine Kinder. Okay. Das hebräische Wort, was hier Luther als der Gott oder der Herr gedachte an sie, bedeutet eingreifen und handeln. Mit anderen Worten, die richtige Übersetzung sollte so klingen, und der Herr fing an, im Leben von Hannah zu handeln. Kennt ihr das? Kennt ihr solche Momente, wo auf einmal Dinge sich neu ordnen in eurem Leben? Wir sagen, die Karten werden neu gemischt. Bis dahin ist nichts passiert und auf einmal Umstände verändern sich. Auf einmal Situationen werden anders. Auf einmal meine persönliche Haltung zu einem bestimmten Problem oder einer bestimmten Situation ändert sich. Und ich frage mich, was ist los? Genau dieser Prozess wird hier mit dem Text, in dem Text so beschrieben, und der Herr fing an, im Leben von Hannah zu handeln. Ohne eine In-vitro-Station, Krankenklinik. Es steht hier im Text ganz einfach, der Elkanah erkannte seine Frau, sie hatten Sex miteinander und sie ist schwanger geworden. Als ob nichts gewesen wäre. Und im gleichen Jahr, bei Abraham und Sarah war das so, könnt ihr nachlesen, 1. Mose 18. Nächstes Jahr, wenn wir kommen, sagen die Engel, wird Sarah ein Kind haben. Nicht nächstes Jahr. Der Text sagt hier, im gleichen Jahr bekommt Hannah ein Kind. Und sie gibt ihm einen speziellen Namen, Samuel. Und der Name bedeutet Erbeten von Gott. Und hier möchte ich kurz über Hannah sprechen, über die Größe, die sie an den Tag legt. Etwas, was mich begeistert bei ihr. Im Prinzip, ich rede nur von mir, im Prinzip ist mein Gebetsleben, wenn die Situation eng und schwierig ist, anders, als wenn es mir gut geht. Und wenn das Problem vorbei ist, neigt man manchmal dazu, zu vergessen, dass es überhaupt ein Problem gab. Und hier in dieser Situation sehen wir eine Frau, sie hat sehr, wie soll ich sagen, sehr inbrünstig, sehr persönlich zu Gott gebetet, solange sie kein Kind hatte. Und als das Kind da war, nicht, dass sie keinen Rückzieher gemacht hat. Ganz im Gegenteil, ihr Eifer für Gott, nach Gott, hat sich verdoppelt, hat sich verdreifacht. Und das hat nicht nur mit dem Namen des Kindes zu tun, sondern mit ihrer grundsätzlichen Haltung. Wenn Hannah bis zur Geburt von Samuel gläubig war, haben wir den Eindruck, nach der Geburt glaubt sie noch mehr. Und das ist etwas, was mich persönlich begeistert. Gott möchte sich in unser Leben, an unserem Leben beteiligen. Er greift in unser Leben ein. Er mag Wunder für uns. Das Ziel ist aber nicht, dass wir, nachdem die Wunder da sind, in einem ursprünglichen Zustand zurückfallen. Das Ziel ist, dass nach diesem Wunder, nach dieser Erfahrung, unsere Beziehung mit Gott doppelt so stark wird. Ich merke es bei mir, dass ich manchmal dazu neige, große Erfahrungen, die ich mit Gott hatte in meinem Leben, zu konservieren. Und irgendwo tief in meinem Bewusstsein, Unterbewusstsein abzuspeichern. Und wenn es hart auf hart kommt, versuche ich mal eine alte Konserve da rauszuholen, sie aufzumachen und mache mich an das Eingemachte. So hat überhaupt Ernährung in Osteuropa zur Zeit des Kommunismus funktioniert. Im Sommer hat man die Konserven vorbereitet, damit man im Winter überhaupt was zum Futtern hatte. So funktioniert aber nicht die Beziehung zu Gott. Wenn Wunder da sind, das Ziel des Wunders ist, dass du nach dieser Erfahrung mit Gott noch mehr deinen Glauben, deine Beziehung zu ihm stärkst. Und dann lesen wir, ich bleibe bei Luther, im Vers 21, und als der Mann Elkanah hinaufzog mit seinem ganzen Haus, um das jährliche Opfer dem Herrn zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen, zog Hannah nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann, wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und dort für immer bleibe. Ab Vers 26 noch, und sie sprach, ach mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um dieses Kind habe ich gebeten, nun hat der Herr mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn. Keiner hätte dieser Frau die Vorwürfe gemacht, wenn sie sich andersrum entschieden hätte. Ich hätte mich auch nicht gefreut, zu wissen, dass mein 4-, 5-, 6-jähriger Sohn in einem religiösen Umfeld aufwächst, wo die Heimleiter drogenabhängig oder alkoholsüchtig sind oder was auch immer. Und genauso waren die Söhne von Eli. Und alle haben es gewusst. Es war kein Geheimnis. Alle haben es gewusst. Alle. Und Hannah ist diejenige gewesen, und hier muss ich etwas sagen. Ja? Es gibt manchmal im Leben, ja, auch in meinem Leben, Momente, wo man was ausprobiert. Unterschiedliche Dinge, die nicht okay sind. Das ist nicht eine Phase, die man einfach hinter sich gelassen hat und überwunden hat. Da sind erwachsene Leute, die voller, wie soll ich sagen, volles Bewusstseins das getan haben, was gegen Gott war. Das war kein Ausrutscher. Das war nicht eine Phase, als sie Teenager gewesen sind. Nein, das war bewusstes Handeln gegen Gott. Und genau dorthin hat Hannah Samuel geschickt. Warum hat sie das getan? Das ist wahrscheinlich eine der Fragen, die ich hier eines Tages stellen möchte. Manche wollen mit Mose über das Rote Meer sprechen, andere mit Elia, wie er so in den Himmel gefahren ist. Als Vater von zwei Jungs möchte ich mit Hannah reden. Und genau diese Frage möchte ich ihr stellen. Obwohl du wusstest, wie es ist in Silo, warum bist du deiner Überzeugung treu geblieben? Es wäre spekulativ, jetzt aus ihrer Perspektive zu sprechen. Aber deswegen habe ich diese zwei Verse gelesen, drei, am Ende vom Kapitel 1. Sie redet an keiner Stelle über die Stiftshütte, sie redet an keiner Stelle über die Söhne Elis, sie redet einzig und allein über Gott. Vom Herrn habe ich das Kind bekommen, ich möchte es dem Herrn geben. Sie könnte sagen, Eli, dieses Kind gebe ich in deiner Obhut. Nein, sie redet auch nicht, für sie ist auch Eli nicht die letzte Instanz. Sie sagt, Gott, Gott, vom Gott bekommen, an Gott zurückgeben. Ich frage mich manchmal, welche Bedeutung haben Träume und Wünsche, Sehnsüchte in meinem Leben? Ich frage mich manchmal, wie sind sie motiviert? Ich frage mich manchmal, wenn die Wünsche in Erfüllung gehen, was passiert mit mir? Ich möchte euch heute drei Gedanken mitgeben. Erstens, Gott ist bereit, dein Gebet zu erhören und möchte, dass du durch ihn ihm näher kommst. Gott ist bereit, dein Gebet zu erhören und er möchte durch die Erfahrungen, die du mit ihm machst, Gott näher kommen. Es geht nicht um das Wunder, es geht um Gott. Zweitens, Gott möchte sich in dein Leben, an deinem Leben beteiligen, aktiv beteiligen. Er möchte in dein Leben aktiv eingreifen. Die persönliche Begegnung zwischen dir und ihm ist das größte Wunder, was überhaupt in deinem Leben passieren kann. Und drittens, Gott hat auch einen Plan für dich. Und er will, dass du ihm deine Zukunft und die Zukunft deiner Kinder anvertraust. Auch wenn die Anzeichen, die Vorzeichen schlecht ausschauen. Auch wenn du manchmal dir die Frage stellst, wie wird das enden? Gott sieht nicht nur deine Zukunft, sondern er sieht auch die Zukunft deiner Kinder. Und er liebt unsere Kinder mehr, als wir sie lieben können. Das habe ich von Hannah gelernt. Das habe ich von einer Mutter gelernt, die bereit war, das Höchste, was man auf dieser Erde haben kann, das eigene Kind, Gott abzugeben. Sie hat das Kind nicht verloren. Ja? Nicht, dass ihr mit einer falschen Vorstellung bleibt. Samuel blieb dort, später ist er Richter in Israel geworden. Es war ein wichtiger Mann. Ein Mann, der eine ganze Nation geprägt hat. Ohne Samuel, das ist meine These, wäre Israel im 10. Jahrhundert vor Christus, die Zeit von Saul und David und später von Salomo, nicht das gewesen, was es geworden ist. Nur auch ein Samuel hatte einen geistlichen Input bekommen. Und dieser Input kam von seiner Mutter. Deswegen reden wir heute über sie. Wenn die Wünsche in Erfüllung gehen. Hannah hat heute Morgen was gesagt. Pass auf, was du dir wünschst. Es kann sein, dass es in Erfüllung geht. Ich wünsche euch gute Wünsche. Für euch, für eure Familien, für eure Kinder. Gott segne euch dabei. Amen. Diesen Moment heute, wo wir über uns selbst nachdenken durften. Wir danken dir für alle Geschenke, die wir von dir bekommen haben in den letzten Jahren. Wir danken dir für deinen Segen, für die Familien, die du uns geschenkt hast, gegeben hast, für die Kinder, für die Gemeinschaft, für die Gemeinde, für die Möglichkeit, Woche für Woche in einem engen Kontakt mit dir zu sein und zu bleiben. Vater, ich bitte dich, dass du unsere Herzen leitest, dass du unsere Motive läuterst, dass du unsere Gedanken zurechtweist, damit wir immer wieder in unserem Leben, egal auf welcher Phase, in welchem Moment wir uns befinden, uns bewusst machen, wie wichtig es ist, die Nähe zu dir und mit dir zu suchen. Vater, bitte segne jeden Einzelnen von uns, der heute da war. Bitte nimm unsere Ängste weg und schenk uns Hoffnung und Sicherheit, Frieden, die nur du uns geben kannst. In deinem Namen. Amen.